Möchte heute Morgen einen Text uns vorlesen aus dem Johannesevangelium. Es ist Sondergut des Johannes. Das heißt, es steht also nur in diesem einen Evangelium, nicht in den anderen dreien. Und da heißt es in Kapitel 4, ab Vers 4. Er musste aber durch Samarien reisen, Jesus, da kam in eine Stadt Samariens, die heißt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen, weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich an den Brunnen nieder. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm, Du bittest mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und der gebe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau, Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfen könntest, und der Brunnen ist tief, woher hast du dann lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, der wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Spricht die Frau zu ihm, Herr, gib mir solches Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt. Und den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet und er sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Spricht die Frau zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Unterdessen kamen seine Jünger und sie wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte niemand, was fragst du oder was redest du mit ihr? Da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging in die Stadt und spricht zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob er nicht der Christus sei? Da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm. Darum geht's heute, um ihn, um Jesus Christus. Das letzte Mal habe ich über den Propheten Jona gepredigt, ihn euch vorgestellt, diesen Propheten aus dem Alten Testament, der nach Ninive gezogen ist, diese Hauptstadt in Assyrien, und er hatte nur 9 Worte in seiner Predigt verwendet. Und diese 120.000 Menschen, ja, taten Buße auf der Predigt des Jona hin. Und heute möchte ich euch eine Frau vorstellen, die erste samaritische Frau, die Jesus nachfolgte. Und keine 2 Bekehrungen, ob das eine Gruppe ist oder nur Menschen sind, sind gleich. Jedes Mal ist es anders und es ist ein Wunder Gottes, wenn ein Mensch aus den Turbulenzen seines Lebens herausgeführt wird und zu Jesus findet. Und das Leben kann man vergleichen wie mit einer Wanderung. Wir waren jetzt ein paar Tage in den Bergen, wo man einen Anfang hat, einen Wanderweg und ein Ziel hat. Und man kann es auch vergleichen, ja, mit einem Flug. Man tritt einmal in die Maschine ein, man vertraut sich jemanden an und man hat ein Ziel. Das ist unser Leben. Aber manchmal ist der Flug anders, als man sich das ausgedacht hat oder wie man ihn gebucht hat. Das Wunder vom Hudson. Es war 2009, also heute, vor 9 Jahren, da stieß eine A320 mit 155 Passagieren mit einem Schwarm fliegenden Gänse zusammen. Und beide Triebwerke fielen abrupt aus. Und der Flugkapitän steuerte antriebslos seine sinkende Maschine im Steilflug über die Häuser von New York auf den eiskalten Hudson-Fluss zu. Und er setzte eine Bilderbuch-Notlandung hin. Vielleicht habt ihr die Bilder noch im Kopf. Die kann man ja abrufen heute über einen Mausklick. Und alle Passagiere, Gott sei Dank, sind unversehrt von dieser Landung an Land gekommen. Und einer davon sagte, ein Passagier, der gerettet wurde, er habe eine zweite Lebenschance in seinem Leben bekommen. Eine zweite Chance. Auch in unserem heutigen Bibeltext kam eine Frau zu Jesus und sie bekam eine zweite Chance in ihrem Leben. Und nach dieser Chance hat sie sich gesehnt. Denn die erste Chance, das erste Fundament, auf dem sie ihr Leben gebaut hat, das erfüllte nicht die Wünsche, die Sehnsüchte, die sie hatte. Und als Jesus mitbekommen hatte, wie unser Text sagt, dass er an Beliebtheit immer mehr zunahm und die Beliebtheitsgrad von Johannes zurückging, verließ er Judäa und zog nach Galiläa hinauf an den See Genezareth. Jesus musste, um von Judäa nach Galiläa zu kommen, nicht unbedingt durch Samarien reisen. Und die meisten Juden, vor allem die Orthodoxen, die gläubigen Juden, sie nahmen einen Umweg in Kauf über den Jordan am Ostufer entlang nach Galiläa. Denn zwischen Juden und Samariter war ein jahrhundertelanger Streit entstanden. Es herrschte eine Feindschaft zwischen Juden und Samaritern. Und es ging hauptsächlich in diesem Streit darum, wie wir in Vers 20 gelesen haben, unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet, auf dem Berg Gerizim, und ihr sagt, die Juden, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Das war das Problem zwischen den Samaritern und den Juden, um die rechte Anbetungsstätte. Und der Streit zwischen Juden und Samaritern begann im 2. Jahrhundert vor Christus. Jüdische Zeloten, also jüdische Terroristen, die gab es damals auch, gingen nach Samaria und machten den Tempel der Samariter dem Erdboden gleich. Und als Jesus 8 Jahre alt war, kamen Samariter nach Jerusalem hinauf und streuten in den Tempel, in das Heiligtum der Juden, Knochen von toten Menschen. Und daraufhin könnt ihr euch vorstellen, war ein fürchterlicher Streit entstanden zwischen diesen beiden Volksgruppen, die an sich eins war unter den Königen, das Nordreich und das Südreich. Aber sie zerstritten sich darum, wer wo die rechte Anbetungsstätte sei. Und diesen Hintergrund sollten wir bedenken, wenn wir diese Geschichte lesen, diese Begebenheit. Jesus war auf dem Weg von Judäa nach Galiläa und er ging direkt hindurch durch Samarien. Und unsere Geschichte sagt, es war 12 Uhr, die sechste Stunde. Jesus war müde und er setzte sich an den Jakobsbrunnen hin, dort, wo Jakob auch hunderte Jahre vorher gerastet hat. Und dieser Brunnen liegt außerhalb der Stadt Sichar. Und er war erschöpft. Seine Jünger genauso. Und sie gingen in die Stadt hinein. Jesus war alleine zurückgelassen worden, denn sie besorgten Essen für sich und Jesus. Und Jesus saß da alleine. 12 Uhr, war kein Schatten da, es war heiß. Und er schaute vielleicht Richtung Südwesten auf den Garizin, auf diesen Berg, der fast 900 Meter hoch ist. Jesus ist müde, erschöpft. Es ist nicht so einfach, so eine kleine Wanderung gewesen von Jerusalem da jetzt nach Sichar, sondern das war ein ganz schöner Marsch. Er war müde, erschöpft, hungrig. Und was liegt da näher? Wir Franken würden sagen, dann machen wir jetzt einen 20er. 20 Minuten lang irgendwo hinlegen, wie der Jona damals, und einfach die Füße lang ausstrecken und ausruhen. Aber unsere Geschichte berichtet etwas ganz anderes. Jesus ist auch ganz anders. Jesus wusste schon in Kapitel 3, dass hier ein Mann nachts zu ihm kommt, der wichtiger war als sein Schlaf, als hier jetzt auszuruhen. Und auch hier in unserem Kapitel 4 merkt Jesus, dass hier eine Frau zu ihm kommt, die Hilfe braucht und die letztlich gerettet werden muss. Denn wenn sie so weiterlebt, dann wird sie weiterhin nicht das Leben haben, das sich lohnt. Und Jesus nimmt sich Zeit für diese Frau. Hörst du? Jesus nimmt sich Zeit. Auch wenn du keine Zeit hast, aber Jesus nimmt sich Zeit. Egal welcher Mensch das ist. Und das ist etwas Wunderbares. Jesus nimmt sich Zeit am Morgen. Jesus nimmt sich Zeit am Mittag. Und Jesus nimmt sich Zeit für die Menschen am Abend. Für ihn ist der Mensch im Mittelpunkt, der nach einer Beziehung zu Gott sucht. Nehmen wir uns Zeit, mit Gott in Gemeinschaft zu treten? Menschen brauchen Christus und das kostet Zeit. Nehmen wir sie uns? Wir waren jetzt ein paar Tage in den Bergen und ein Italiener erzählte kurz seine Lebensgeschichte. Er war von Geburt an in der katholischen Kirche drinnen, aber er war ein nicht praktizierender Katholik. Und Gott setzte ihn in seinem jungen Leben, er ist kurz über Mitte 30, die Frage ins Leben, was ist Wahrheit? Und darauf eine Antwort zu finden heute, wo hunderte von Sekten und Philosophien sagen, komm zu uns, wir haben die Wahrheit. Das ist schwierig, darauf eine Antwort zu finden. Und auf den Weg der Wahrheit nach machte er manche Umwege über die Adventisten, über die Zeugen Jehovas, über die Esoterik. Aber er merkte immer, da ist nicht die Wahrheit. Und seine Frau auch. Sie haben ein Stück Wahrheit, aber nicht die Wahrheit, die er wollte. Und er wurde in seiner Firma angesetzt, dass die Abteilung zu einer Fortbildung geht. Und auf dieser Fortbildung sollte jeder an fünf Punkten erklären, was ihnen das Wichtigste ist im Leben, was gut ist in der Firma, was noch besser werden kann und so weiter. Und dann kam eine junge Frau vor und die sagte, das Wichtigste in meinem Leben ist die Beziehung zu Jesus Christus. Und er sagte, wow, diese Frau, die hat etwas, ja, was ich nicht habe. Und er kannte sie vorher. Aber sie war so mutig, jetzt vor diesen, keine Ahnung wie viele Leute, zu sagen, das Wichtigste in meinem Leben ist die Beziehung zu Jesus Christus. Hättest du das auch getan? Vor deiner Klasse? Und danach ging er zu ihr hin und sie redeten miteinander. Und sie sagte, Mensch, wir sind so weit weg, unsere Gemeinde, aber geh mal nach Krassau. Und in diesem Moment gab ihm Gott ein, Mensch, du hast doch letztens erst ein Plakat gelesen, dass es in Krassau eine Gemeinde gibt. Und das wurde bei ihm wieder ganz hell. Und heute steht er im Glauben mit seiner Frau, bei ihm werden Hauskreise gemacht. Und das ist etwas Wunderbares zu sehen, wie auch in unserer Geschichte, wenn wir die Frage haben, was ist wirklich der wahre Glaube? Wozu lebe ich? Wenn du diese Frage hast, dann kommst du an Jesus Christus nicht vorbei. Denn alles andere sind nur stückchenweise Wahrheiten, aber nicht die Wahrheit. Und wenn du diese Wahrheit weitergehst an Jesus, dann wirst du merken, er hat Zeit. Und nimm dir Zeit für Jesus, für sein Wort. Oder rede mit Menschen, die Jesus angenommen haben. Die Samariterin kam zu einer ungewöhnlichen Zeit zum Brunnen. Wie ich schon sagte, zur heißesten Zeit. Und da kamen die anderen Frauen nicht zum Brunnen. Sie wussten warum. Denn diese Frau hatte ein Problem. Nicht um die richtige Anbetungsstätte. Das betraf nur die frommen Samariter. Aber das war nicht ihr Problem. Sie war nicht fromm. Vielleicht war sie ausgestoßen aus dem religiösen Leben von den Leuten von Sichar. Garantiert wegen ihres Lebenswandels. Nämlich, das war ihr Problem, ihr Lebenswandel. Gib mir Wasser, sagt Jesus. Ein Jude, ein Mann, spricht eine samaritische Frau an. Und indem er sie anspricht, streckt er seine Hand aus und sagt, ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Gib mir Wasser. Und die Frau ging auf diese Bitte ein. Sie wusste, das ist ein Jude. Und sie wusste auch die Vorurteile, die auf beiden Seiten da waren. Die Skepsis, die Ablehnung, den Streit vielleicht. Aber es war, oder es ging, es kam zu einer Beziehung zwischen einem jüdischen Mann und einer samaritischen Frau. Und das ist bei Jesus bis heute so. Bei Jesus ist es nicht Theorie, sondern wenn ich mit Jesus lebe, dann merke ich, wenn ich mein Leben Jesus anvertraue, meine Schuld ihm gebe, das ist nicht eine Religion, nicht eine Theologie, sondern ich glaube an einen Mann, der vor 2000 Jahren gestorben ist für meine Schuld. Und Jesus lebt genauso wie damals. Er lebt, er ist auferstanden als Einzigster. Nicht hier auf dieser Erde, sondern beim Vater im Himmel. Und er möchte auch uns heute Morgen seine Hand entgegenstrecken und sagen, gib mir deine Sünde, dein gottloses Leben. Das Leben, das du dir selbst zusammengezimmert hast, aber du merkst, es gibt nicht das, was es verspricht. Und du bist auf der Suche nach dem wahren Wasser. Nach dem Wasser, wie auch diese Frau, wo sie sagt, Mensch, du gibst mir Wasser und ich muss mir nicht immer dann auf den Weg machen hierher zum Brunnen. So etwas. Ein Wasser, das immer quillt. Das ich mit nach Hause nehme und nie mehr dorthin brauche. So etwas lebendiges Wasser wollte diese Frau. Und Jesus sagt, ich gebe dir dieses Wasser. Ich gebe dir dieses Wasser im Überfluss. In Johannes 7, Vers 37 sagt Jesus, und das sagt er nicht nur den Menschen damals, sondern auch uns heute, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Hier ist alles drinnen, was uns zeigt, wenn ich an Jesus Christus glaube, werde ich nie enttäuscht. Menschen, das Bodenpersonal Gottes kann dich oft enttäuschen. Und auch in der Nachfolge enttäuschen wir uns selbst, weil wir oft nicht schriftgemäß ihm nachfolgen und eigene Wünsche haben und sagen, wie kann das Gott zulassen in meinem Leben? Ich bin Christ. Aber ich habe noch nie einen Christen kennengelernt, der mit Christus gelebt hat, durch Tiefen und Höhen hindurch und der am Ende gesagt hat, am Ende seines Lebens, ich will jetzt ohne Gott sterben, ohne Jesus. Das habe ich noch nie erlebt. Aber Menschen, und ich arbeite auf einer Privatstation, die in diesem Leben viel gegolten haben, die haben auch Autohäuser nach und noch, die haben ihr Haus auf Sylt, ja, da könnten wir uns dann immer eine Garage leisten, aber wenn es am Ende zugeht, wenn der Doktor und Professor sagt, naja, machen wir halt die vierte Chemo oder die fünfte. Dann merkt man in diesem Menschen, der so viel gegolten hat in dieser Welt, wie seine Hoffnung auf den Nullpunkt sinkt. Aber Menschen, die mit Jesus leben, wie wir jetzt da auch dort waren in Krassau, der Herbert, seine Frau, letzte Woche, sie waren sind Christen, beim Staubsaugen fällt sie einfach um. Kommt ins Krankenhaus, Kernspind gemacht, Tumor im Kopf, kann man nicht operieren, bösartig. Aber diese Frau und der Herbert, sie wissen sich getragen durch Gott. Es ist schwer, so eine Diagnose zu bekommen und man kann letztlich nichts machen. Aber zu wissen, Gott hat das zugelassen. Und wenn auch jetzt dieses Leben nach 3 Jahren Ehe zu Ende ist, sie geht nach Hause. Sie ist am Ziel ihres Lebens. Und das ist ein Fundament, das ist ein Wasser, das anders ist als die Wässerchen, die wir heute vorgesetzt bekommen, die wir immer wieder trinken und denken, wenn ich das habe, dann ist das Leben. Nein. Es ist so wie dieses Glas Wasser. Wir trinken heute und morgen. Und wir müssen jeden Tag von diesem Wasser trinken. Es ist lebensnotwendig. Aber wenn das der Inhalt unseres Lebens ist, die Dinge in dieser Welt, dann werden wir es nicht begreifen, wie diese Frau am Anfang, dass Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, euch das Wasser zu geben, H2O, wo er jeden Tag wieder erneut Wasser braucht, sondern ich gebe dir Wasser, ein Fundament, eine Beziehung zu deinem Schöpfer und Richter. Und das ist etwas anderes. Diese Frau musste auch weiterhin von diesem H2O jeden Tag trinken. Aber in der Begegnung hier am Jakobsbrunnen ist in ihrem Leben ein Mann hineingekommen, der ihr einen Sinn gegeben hat, den sie bisher nicht gefunden hat. Auch sie trank immer wieder von diesem Wasser, das die Welt gibt. Und Jesus sagte ja auch, und er spricht das an, Jesus stellt ihr diese problematische Frage in ihrem Leben. Holet einen Mann. Und sie sagt, ich habe keinen Mann. Das war ihr Problem. Und ich dachte mir, das war vielleicht auch das Problem, ihr Lebenswandel, warum sie alleine dorthin gegangen ist um 12 Uhr. Aber Jesus, er hat sich nicht herumgedrückt, sondern er hat diese Sünde, dieses verzagte Herz in dieser Frau angesprochen. Und da sehen wir, dass Jesus nicht um den heißen Brei herumredet, auch in deinem Leben nicht, auch in meinem Leben nicht. Sondern wenn wir die Bibel lesen, dann merken wir oft, dass mir Gott einen Spiegel vorhält, ob es mir passt oder nicht. Und dann siehst du im Angesicht Gottes, wie jeden Morgen, wenn du in den Spiegel schaust, da hast du noch wegen Rasierschaum oder da hast du noch was in den Augen. Und das passt dir nicht. Und wenn du klug bist, dann handelst du, dass es weggeht. Und so ist Gott. Gott redet zu uns, zu dir. Und das ist auch hier so. Jesus spricht das große, das Problem an von dieser Frau. Und dazu möchte ich uns Mut machen und auch lernen von dieser Geschichte, wenn wir Menschen kennen, auch in der Gemeinde, dass wir nicht einfach wegschauen, wenn irgendetwas in ihrem Leben ist, was nicht richtig ist. Sondern dass wir erkennen, der oder die, die geht einen Irrweg. Und wenn sie einen Weg gehen, der Gott nicht wohlgefällig ist, dann sollten wir als Kinder Gottes diese Schwester oder diesen Bruder wieder zurückholen. Wir haben am Freitag in unserem Hauskreis Jakobus 5 die Verse 19 und 20 durchgenommen. Und da geht es darum, könnt ihr mal zu Hause nachlesen, die letzten Verse vom Jakobusbrief, dass wenn ein Gläubiger von der Gemeinde oder auf einen Weg geht, der ein Irrweg ist, dann ist es unsere Aufgabe, ihm nachzugehen und das zu zeigen, damit wir ihn wieder zurückholen. Dieses Wächteramt hat uns Gott gegeben. Und das wird uns auch hier gezeigt, Jesus geht dieser peinlichen Frage nicht aus dem Weg. Die Frau sagt, ich habe keinen Mann. Und Jesus sagt, du hast recht geantwortet. 5 Männer hast du gehabt. Und den 6. Mann, den du jetzt hast, das ist auch nicht dein Mann. Auch wir trinken von dem Wasser dieser Welt und werden immer durstiger letztlich, wie diese Frau auch. Und diese Frau, diese lebenshungrige Frau, ich stelle mir sie vor, sie wollte das Leben haben, das sich lohnt und heute wird ihr das auf vielfältige Weise durch die Medien propagiert. Du brauchst dieses Nahrungsmittel, du brauchst diese Klamotten, du brauchst dieses Auto, du brauchst diese Bildung und so weiter. Und das machte diese Frau alles mit durch. Diese Frau war durstig nach dem Leben. Aber ein Franz konnte ihren Durst nicht stillen, ein Lothar nicht, ein Erich nicht, ein Andreas nicht und ein Max und ein Rüdiger auch nicht. Sie hatte einen Hunger nach Leben, aber ihr Durst wurde nicht gestillt. Sie war immer noch durstig. Und sie war noch nicht dort, wo sie hinkommen sollten. Wonach sind wir durstig? Wonach sehnen wir uns? Ich kenne euch, die meisten kenne ich nicht. Ich kenne nur mich selbst. Aber in unserem Herzen oft, dann halten wir so ein Kämmerchen, vielleicht von der Vergangenheit her, von unserer Prägung, von unserem Elternhaus, da lassen wir Gott nicht so hinein. Wir Männer brauchen manchmal Statussymbole, ob das auf 4 Rädern ist oder auf 2 Rädern, ich weiß es nicht. Was brauchen wir? Nach was haben wir Verlangen, Durst? Nach Anerkennung? Sind wir stolz? Brauchen wir eine bestimmte berufliche Ausbildung? Ich weiß es nicht. Aber ich möchte dir sagen, du wirst immer auf der Suche bleiben, wie diese Frau, die 6 Männer hatte, aber sie war immer noch durstig. Und wir werden so lange durstig bleiben, solange wir nicht Jesus in unser Herz einladen. Und wenn du nicht willst, dann ist Gott ein Gentleman. Wenn du sagst, nein, ich möchte nur fromm sein, religiös sein, in eine Gemeinde gehen, aber ich möchte diese Dinge von dieser Welt noch weiterhin konsumieren, dann kannst du das gerne tun. Und Jesus wird vor deiner Herzenstüre bleiben. Die Frau in unserer Geschichte erfuhr von Jesus Respekt, Wertschätzung. Und sie vertraute seinen Worten und glaubte wie ein Kind. Sie sagte, du bist größer als unser Vater Jakob. Du bist mehr als ein Prophet. Könnte es sein, dass du der Christus bist? Und diese lebenshungrige Frau ließ ihren Wasserkrug stehen. Sie ließ damit all ihre Dinge, die sie bisher so angehäuft hat in ihrem Leben, zurück, mit denen sie versucht hat, ihr Leben angenehm zu machen, für sich selbst und vielleicht auch etwas zu gelten in dieser Stadt sicher, ihren Lebensdurst zu stillen. Sie ließ diesen Krug zurück, denn sie hatten alle versagt. Alle 6 Männer letztlich gaben ihr nicht das, wonach sie sich gesehnt hat. Hudson Taylor, der China-Missionar, sagte zu dieser samaritischen Frau, einige wollen so gerne Nachfolger der Apostel sein. Ich würde lieber ein Nachfolger der samaritischen Frau sein, die, während die Jünger etwas zu kauften, sie in ihrem Eifer für die verlorenen Seelen ihrer Mitmenschen ihren Wasserkrug vergaß. Sie ging zurück nach Sichar mit Freude sicherlich, wie es unser Text sagt. Doch diese Frau war in dieser Stadt bekannt für ihre Sünde und Schande. Und ich kann mir gut vorstellen, als diese Frau dorthin gekommen ist, dass sie wirklich dann, wie es unser Text auch sagt, voll Freude gesagt hat, ich habe den Christus gefunden. Und wie erregt muss es dort zugegangen sein, auf diesem Platz, als die Menschen einmal hörten, das, was diese Frau mit ihrer Vergangenheit jetzt zu berichten hatte. Wie sie öffentlich von Jesus Zeugnis ablegte. Und das ist auch etwas, ein Kennzeichen, dass ich ein Kind Gottes bin. Sobald ein Mensch gerettet ist, sobald ich Jesus Christus in mein Leben einlade und der Heilige Geist in mein Leben kommt, ich merke, es kommt lebendiges Wasser in mir hinein. Und ich habe eine Beziehung zu Gottes Wort. Und es muss mir niemand sagen, bete mal wieder. Oder wie oft muss ich in die Gemeinde gehen? Das tue ich auf einmal. Und wenn das geschieht, dann merke ich auf einmal, ich bin ein Geretteter. Ich habe in meinem Leben erfahren, was es heißt, verloren gegangen zu sein und bin jetzt gerettet. Und wenn ich gerettet bin, dann gibt das Rettersinn. Wenn du einmal als Ertrinkender so kurz vor dem Tod gerettet wurdest, dann bist du offen für solche Situationen, dann bist du offen für so Organisationen, die Menschen retten aus Bergnot oder aus dem Wasser oder sonst etwas. Ein Geretteter hat einen Rettersinn für die Verlorenen dieser Welt. Das ist automatisch. Und es ist auch ein Kennzeichen, dass ich von Neuem geboren bin. Dass ich dieses Wasser habe wie diese Frau und hingehe in die Stadt und sage einfach, ich habe den Heiland gefunden. Und auch ihr braucht diesen Heiland. Keine zwei Bekehrungen sind gleich. Einige glaubten wegen des Zeugnisses der Frau willen, aber viel mehr glaubten das um des Wortes des Herrn Jesus willen. In den Versen 39 und 41 wird uns gesagt, es glaubten aber an ihn viele der Samariter aus dieser Stadt um der Rede der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb 2 Tage da. Und noch viel mehr glaubten um seines Wortes willen. Sie glaubten und sie erkannten danach, dass Jesus wirklich der Messias ist. In Johannes 6, Vers 68 steht es einmal so schön, wo Jesus auch fragt seinen Jüngern, wollt ihr auch von mir gehen? Weil Jesus hat gesagt, ja, wer mir nachfolgt, ja, der verleugne sein Leben selbst, der nehme sein Kreuz auf sich. Ja. Und dann fragte er auch seine Jünger, wollt ihr auch gehen? Also Jesus hat nicht gesagt, hey, ihr müsst wenigstens da bleiben. Nein, Jesus sagte, wollt ihr auch gehen? Dann geht. Und dann kommt hier diese schöne Stelle, ja, die man wirklich sagen kann, dass hier ein Mensch, er hatte den Heiligen Geist noch nicht, aber er hat gemerkt an dem Leben Jesus, an dieser Person, wie er umgegangen ist mit den Menschen, egal was für Menschen das waren. Herr, wohin sollen wir gehen? Wir haben jetzt in dieser Zeit erkannt, du bist der Messias, du bist der Christus. Und wir möchten an dich glauben, sagt Petrus mit meinen Worten. Und sie glaubten an ihn und sie zweifelten. Bis dorthin, dass Petrus sagte, ich werde dich nie verleugnen. Und Jesus sagt, ehe der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnet haben. Er glaubte. Aber erkannt hat er Jesus erst nach Pfingsten. Als der Heilige Geist auf ihn kam und auf die Jünger, auf Matthias, und das Herz ging über und sie verstanden die Zusammenhänge vom Alten und Neuen Testament. Die Pfingstpredigt, die Entstehung der neutestamentlichen Gemeinde. Aber zuerst war dieses Vertrauen, dieses sich verlassen auf Jesus Christus durch den Glauben. Und danach kam die Erkenntnis, dieser Mann, dieser Christus ist wirklich der Heiland der Welt. So war es in meinem Leben auch. Als ich Christ wurde, ich glaubte an die Evolution, weil sie wird überall bezeugt, gelehrt. Aber ich habe mich dann auch gefragt, wenn du glauben kannst, dass Maria durch den Heiligen Geist ein Kind empfangen hat. Und dass Jesus am 3. Tage auferstanden ist von dem Toten, der hat schon gestunken. Warum soll ich Gott nicht zutrauen, dass er in 6 Tagen alles wunderbar geschaffen hat? Aber das geschieht nur, wenn ich einmal in meinem Leben sage, ja, ich möchte an dich glauben. Und ich sage manchen Patienten bei uns, wo das Gespräch sich so verläuft, und ab und zu in diesen Schränken sind noch Gideon-Bibeln drin, heute sind die Krankenhausleitung sehr humanistisch, sie wollen keine mehr neu auflegen, deswegen ist jeder vierte, fünfte Schrank ist noch eine Bibel drin. Und ich gebe den Kranken diese Bibel und sage, lesen Sie mal, solange Sie hier sind, meistens so eine Woche, lesen Sie mal. Und Sie werden merken, dass Gott durch dieses alte Buch in Ihr Leben hineinredet. Das Wort Gottes, das ist wirklich das Fundament, wie auch hier, ja, wenn ich merke, Gott redet durch Jesus Christus zu mir. Und da sagt ja auch Paulus, der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt durch das Wort Gottes. Wenn ein Mensch eine andere Bekehrung erlebt, sagt Jesus in Johannes 3, ja, nicht aus Wasser und Geist, dann ist es nicht echt. Dann magst du es vielleicht und hast es getan, weil dein Freund oder Freundin das gemacht hat, weil du in einer gläubigen Familie aufgewachsen bist. Aber du bist nie am Weinstock. Du musst geboren werden aus der Erkenntnis vom Wort Gottes her und die rechte Bedeutung zeigt dir der Heilige Geist. Und dann wirst du Jesus Christus in dein Leben aufnehmen. Und dieses Wort Bekehrung ist ein wunderbares Wort. Ich habe es lieb. Und die Bibel auch. 100-mal oder über 100-mal steht es im Alten Testament und 20-mal im Neuen Testament. Du musst umkehren. Du musst eine Sinnesänderung in deinem Leben erfahren, wie diese Frau hier auch. Es nützt nichts, einen siebten Mann da anzuhängen oder irgendetwas anderes. Du musst zurückkommen zu deinem Schöpfer und musst erkennen, hier kann ich ruhen. Jesus ist mein Hirte, er ist mein Bergführer und ich gebe ihm meine Schuld, mein Versagen, egal wo du warst und was du getan hast. Du kannst alles Gott geben. Und wo du oft denkst, das kann ich meiner Freundin und meiner Frau und meinen Eltern nicht erzählen. Wenn du das Gott erzählst in deinem Kämmerchen, dann ist Freude im Himmel. Hörst du? Freude. Weil es ist einer da, der sein Herz ausschüttet vor Gott und der erkennt, ja, ich bin ein verlorener Sohn gewesen. Und ich war vielleicht unten bei den Schweinen, aber ich bin jetzt umgekehrt. Und indem ich all meine Schuld, all meinen Schrott Gott hinlege, sagt noch Gott, wir feiern jetzt ein Fest im Himmel. Schlachtet das Kalb, wir wollen ein großes Fest machen. Es ist einer gekommen, egal wie viel Sünde er getan hat. Und Gott freut sich. Was wir oft verbergen vor den Menschen. Gott freut sich, wenn wir kommen, ihm geben all unsere Schuld, unsere Sünde, unser Hochmut. Und wir nehmen die Kindschaft, wir nehmen das Vertrauen zu Jesus, wir nehmen eine lebenslange Gemeinschaft an und können im Vaterhaus bleiben und wissen einmal, ich bin am Ziel angelangt, ich gehe nach Hause. Ich habe zu meinem Vater gesagt, der ist vor ein paar Jahren gestorben, Vati, wenn du essen und trinken tust, und das war wirklich so, Blutwerte, organmäßig, war alles tipptopp. Mit 92 Jahren, also der war nicht 60, sondern 92. Aber er hat gesagt, Hansi, ja, ich will nach Hause. Und das war wirklich eine Sehnsucht, diese Welt zu verlassen, ohne Tabletten zu schlucken, ohne dass man Schmerzen hat. Aber er wusste, wohin er ging. Das ist etwas Wunderbares. Das findest du nirgends, in keiner anderen Religion, keiner Esoterik oder sonst etwas. Und da gibt es ja heute viel, viel Irrlehren über den Tod. Aber wer an Jesus Christus glaubt, für den hat der Tod seine Schrecken, seinen Stachel verloren. Weil Jesus ist der Einzige, der gelebt hat, gestorben ist und auferstanden ist und der berichten kann, wie es war. und das erlebt. Das Wunder von Sichar. Jesus möchte auch in deinem Leben dieses Wunder tun. Wie auch diese Frau. Sie hat sich hingekehrt zu Jesus. Sie hat das lebendige Wasser genommen. Und sie ist am Ende ihrer Sehnsucht angelangt. Und Jesus möchte auch in deinem Leben dein Pilot werden. Egal welche Turbulenzen du in deinem Leben durchmacht hast und noch machen wirst. Und das ist das Leben. Auch das Leben eines Christen. Brauchen wir gar nicht hingehen zu den Geschwistern in Iran oder Afghanistan oder Saudi-Arabien. Auch hier müssen wir unser Kreuz tragen. Auch Krankheit oder andere Dinge. Aber ich darf wissen, dass mich Gott hier hindurch bringt. Und dass letztlich die Landung von einem Piloten eingeleitet wird, wie da am Hudson, egal wie es ausgeht, aber er bringt dich ans Ziel. Dafür hat sich Gott verbürgt in seinen Sohn Jesus Christus. Ich möchte euch noch eine Geschichte erzählen zum Schluss von einem Missionar aus Rio. Es war ein junger Mann, Alexandre, denke ich, in Deutsch heißt es Alexander. Alexandre war dort in Rio zum Glauben gekommen. Und er erzählte auch seiner Freundin davon, dass er jetzt eine persönliche Beziehung zu Jesus hat. Aber sie war von Jesus nicht so überzeugt. Sie ging zwar in die Gemeinde dorthin, wo auch Alexandre hinging. Sie sang im Chor mit, aber damit reichte es ihr. Man muss wissen, in Rio de Janeiro werden täglich 28 Menschen getötet. Frauen werden vergewaltigt. Und wenn du da einreist als Tourist, dann wird gleich gesagt, bloß nicht wehren, wenn irgendjemand von dir etwas rauben will. Ja, gib's ihn, dann behältst du wenigstens dein Leben. Alexandres Freundin ging eines Abends von der Veranstaltung der Gemeinde nach Hause und plötzlich merkte sie eine Pistole an ihrer Schläfe. Und sie spürte eine Hand nach ihrer Bluse, die danach griff. Und sie erkannte, jetzt ist meine letzte Stunde gekommen. Jetzt stehe ich vor Gott und habe keine Vergebung meiner Schuld. Und das ist ja das Allerwichtigste. Zu wissen, ich bin mit Gott im Reinen. Meine Schuld ist vergeben. Und in diesem Moment, wo sie Angst hatte um ihr Leben, fing sie an zu beten. Aber nicht, dass sie gebetet hätte, Herr, errette mich jetzt aus dieser Situation, sondern in Anblick der Ewigkeit, dass sie jetzt vielleicht gehen muss von dieser Welt, bekannte sie laut ihre Sünden. Denn das hat sie mitgenommen von der Gemeinde. Das wurde immer wieder verkündigt. Das Blut Jesus Christus reinigt auch deine Schuld. Und sie tat das. Ihre Sünden bekannte sie laut. Und sie wusste, wenn ich jetzt getötet werde, dann werde ich bei Jesus sein. Und als sie Amen sagte, da stand sie ganz alleine auf der Straße. Jetzt singt sie im Chor und weiß, dass sie mit Gott versöhnt ist. Und das wünsche ich euch von Herzen. Bis zum Sterben kann ich's wissen, ist der Schuldbrief schon zerrissen. Das ist das Wichtigste. Dass ich heute hier, heute weiß, Gott wird mich einmal einlassen in den Himmel. Weißt du das? Und warum soll dich Gott einmal in den Himmel lassen? Warum soll dich Gott einmal, wenn du vor Gott stehst und er wird jeden richten? Er hat deine Haare gezählt auf deinem Haupte, die heruntergefallen sind. Er kennt jenen Gedanken, er hat jede Zelle deines Körpers gemacht. Es wird alles an den Tag kommen. Wir müssen Rechenschaft ablegen über jedes Wort. Und du stehst vor Gott. Warum soll dich Gott einmal in den Himmel lassen? Hast du dir diese Frage schon mal beantwortet? Spurgeon, der große Erweckungsprediger, er sagte am Ende seines Lebens, und das nimmt mit aus dieser Predigt: Meine Theologie ist sehr einfach geworden. Sie besteht aus 4 Worten. Und wenn du das weißt, dann weißt du alles. Dann wirst du immer auch weiter fragen. Aber das musst du wissen. Dann werde ich nämlich Gott auch einmal in den Himmel lassen. Ansonsten gehst du in die Hölle. Und das ist nicht ein Märchen, um dir Angst zu machen. Ich wünschte mir, du hättest Angst, dass du begreifst, wie Spurgeon: Jesus starb für mich. Das musst du wissen. Das ist das Wichtigste in diesem Leben. Du kannst 6 und 7 Männer haben und du kannst viele Autos haben und das und das. Aber wenn du das nicht weißt, dann gehst du verloren. Dann gehst du hier am Leben, das Leben, das Gott gibt, nur vorbei. Wenn Jesus dich heute Morgen angesprochen hat, kannst du, wenn du willst, gerne mit jemandem reden deines Vertrauens. Du kannst mit mir reden. Du kannst auch nach Hause gehen und kannst in deinem Kämmerchen die Türe zusperren. Wie ich letztens gelesen habe von einem Christen, hatte eine wichtige Entscheidung zu treffen. Er hat die ganzen Kommunikationsebenen abgeschaltet und hat sich eingesperrt und wollte von Gott jetzt eine Antwort. Er hat sie bekommen. Aber du brauchst eine Begegnung mit Jesus Christus. Und bekenne deine Schuld, bete mit jemandem darüber, dass deine Beziehung zu Jesus wirklich in Ordnung ist. Dass du in diese Woche hinein starten kannst, ohne dass dein Gewissen mit Schuld belastet ist. Und du wirst merken, wenn Jesus in deinem Herzen einzieht als Christ und die Sünde abfällt, wie bei dieser Frau, dann gehst du hin und sagst: Mensch, du brauchst Jesus. Und Gott wird dir Möglichkeiten schenken in dieser Woche, dass du Jesus bezeugen kannst. Und in einer Woche sitzt du wieder hier und du kannst sagen: Preis den Herrn. Ich konnte da etwas weitergeben. Oder er hat mir die Bücher wieder zurückgegeben. Gott kann Großes tun, wenn in unserem Leben die Sünde keine Oberhand gewinnt, wenn wir sie bekennen und eine Gemeinschaft mit Gott haben, wie es in der Bibel drinnen steht. Und das wünsche ich uns, dass wir so in eine Beziehung hineinkommen wie diese Frau. Und das ist dann das Leben, das sich wirklich lohnt. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du alles bereithältst. Du sagst auch: Kommt her zu mir, die ihr alle mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Herr Jesus, das geschieht das erste Mal, wenn wir heimkehren ins Vaterhaus, aber auch danach immer wieder, Herr, dass wir unsere Knie beugen und klaren Tisch machen vor dir, Herr Jesus. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der den Menschen sieht, wie diese Frau auch, dass du in das Herz des Menschen hineinschaust, auch in unser Herz, und dass du unsere Wünsche, unsere Fragen kennst. Schenke, dass wir zu dir kommen, dass uns dein Wort lieb wird, Herr Jesus, und dass wir aus diesem vollen Herzen, Herr Jesus, auch in dieser Woche erkennen, dass dann der Mund übergeht und auch wir von dir, egal auf welcher Weise, Herr, Zeugnis ablegen können. Ich danke dir, dass du unter uns warst. Ich danke dir, dass du auferstanden bist. Und dass wir einmal nach diesem Leben nicht mehr glauben müssen, Herr Jesus, sondern dann werden wir sehen, wie es wirklich ist. Ich danke dir für diese Begegnung. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du jeden mitnehmen möchtest, der auch hier in diesem Raum ist. Und mögen wir uns alle einmal wieder bei dir sehen. Amen.